Er ist ja nicht nur jemand, der versucht hat, eine Medientheorie zu begründen, die sich am Material orientiert, also tatsächlich mal zu gucken, was heißt es überhaupt, dass wir mit Klängen zu tun haben, die technisch reproduziert werden, was heißt das, dass wir mit Bildern zu tun haben, die projiziert werden auf eine Leinwand. Er ist gleichzeitig bekannt geworden, vor allen Dingen dann im US-amerikanischen Exil als Jude und auch weitgehend links eingestellter Mensch hat er fliehen müssen vor den Nazis. Er ist vor allen Dingen bekannt geworden durch seine gestaltpsychologischen Untersuchungen zur Kunst. Um vielleicht mit einer kleinen Besonderheit da anzufangen, das Interessante ist, dass das Wort Gestalt nicht mit übersetzt wird ins Englische, also das heißt auf Amerikanisch, wo er dann Arnheim dann auch weitgehend publizierte, heißt das auch Gestalt Psychology. Worum es da geht, ist, wenn man es philosophisch einordnen will, eigentlich eher ein empiristischer Ansatz, also um es kurz so ein bisschen einzuordnen, also er kommt nicht über die großen idealistischen Systeme, etwa über die Philosophie Kants oder Hegels, auch nicht über den Materialismus, das heißt über Karl Marx, sondern über den Philosophen John Locke. Und der Ausgangspunkt ist davon auszugehen, dass es beim Menschen sozusagen objektive, sinnliche Erfahrungen gibt. Ja, also das, was zählt, was wir von der Welt wissen, das sind also die Sinneseindrücke, das ist das, was wir haben als Material, nicht etwa Begriffe oder irgendwelche Vorstellungen und Ideen, sondern es sind die Sinneseindrücke. Das war jetzt für Arnheim die entscheidende Frage im Sinne der eben Gestaltpsychologie, sich mal zu beschäftigen mit dem Zusammenhang von Wahrnehmung, die also geprägt sind durch die neuen Massenmedien. Gestaltpsychologie deshalb, weil es immer unterschwellig um das Problem dabei geht oder als These um das Problem dabei geht, welcher Zusammenhang eigentlich zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis besteht. Also ob unsere Erkenntnis immer abhängig ist von Sinneseindrücken oder ob es auch eine von den Sinneseindrücken unabhängige Erkenntnis gibt. Und bei der Gestaltpsychologie ist jetzt entscheidend zu sagen, dass ein Zusammenhang zwischen Erkenntnis und sinnlicher Wahrnehmung besteht, zwischen Denken und sinnlicher Wahrnehmung. Also Wahrnehmen ist immer schon Denken. Das ist das eine. Der zweite entscheidende Punkt ist, und das bricht sich dann so ein bisschen mit Arnheims Untersuchung zu Film vor allen Dingen, dass die Gestaltpsychologie davon ausgeht, dass sinnliche Wahrnehmung immer ein Gesamtkomplex sind. Also dass wir nie nur sehen oder nur hören, sondern dass jede sinnliche Wahrnehmung immer zugleich alle Sinne berührt und aus diesem Gesamtkomplex bilden wir dann unser Weltbild. Bisschen lang habe ich jetzt geredet, aber vielleicht um das deutlicher zu machen.
Du kannst gleich noch länger reden, weil es folgt die nächste Frage. Also wenn du sagst, dass der Herr Arnheim neben der Wahrnehmung auch das Denken als zentrales Element begriffen hat und damit auch das Beobachten und das Erfinden damit reingedacht hat, also dass es immer auch ein Beobachten vor unserem geistigen Auge ist, nicht unbedingt jetzt so nur darauf bezogen sein muss, was wir durch unsere Augen sehen, sondern vielleicht auch, was in unserer Fantasie geschieht, dann ist es ja schon spannend, wie Herr Arnheim es geschafft hat, den Film als Kunst anerkennen zu lassen.
Ja, das ist also ein merkwürdiger Punkt bei ihm. Erstmal ohnehin ist es eine Besonderheit, dass er, um es nochmal zu wiederholen, 1904 geboren, also zu einer Generation gehörig, gerade eben noch, man könnte andere dazu nennen, Siegfried Krakauer, Walter Benjamin, dass er also überhaupt sich mit Film in positiver Weise beschäftigt. Ja, also das heißt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir das allgemeine Klima auch bei wie auch immer kritisch eingestellten Intellektuellen, Gesellschaftstheoretikern, das allgemeine Klima, was eher ablehnend gegenüber diesen neuen Medien ist, vor allen Dingen sich nicht traut, beim Film irgendwelche, wie soll man sagen, wertvollen Aspekte zu sehen. Arnheim ist da anders, also er ist sehr begeistert von diesen neuen Techniken und versucht von Anfang an klarzumachen, dass es eine große Rolle spielt im Alltagsleben und auch akzeptiert werden muss als eine Kunstform in dem Maße, wie da neue Möglichkeiten der Welterschließung vorliegen. Das Interessante bei Arnheim ist jetzt allerdings, wir haben ja Ende der 20er Jahre die Entwicklung des Tonfilms, gleichzeitig in den 30er Jahren folgt dann der Farbfilm. Es ist gleichzeitig 20er und 30er Jahre bereits die Hochzeit des Kinos. Ja, also das muss man auch immer dazu sagen. Hochzeit des Kinos ist nicht unbedingt, wie wir das vielleicht so kennen, die 70er Jahre mit den großen Blockbuster-Filmen wie Star Wars. Nein, es gab eine große Zeit des Kinos bereits in den 20er und 30er Jahren. Tonfilm, Farbfilm, Arnheim lehnt das ab. Das ist sehr interessant. Einerseits verteidigt er den Film als Kunst. Andererseits sagt er, der Tonfilm ist eigentlich eine Sackgasse, auch der Farbfilm wird sich nicht durchsetzen. Wie gesagt, er ist sehr alt geworden. Das ist eine Position, die hat er eigentlich bis ins hohe Alter durchgehalten. Er hat auch ein Standardwerk über den Film geschrieben, was dann interessanterweise Anfang der 30er Jahre erschien. Also das heißt zu einer Zeit, wo der Tonfilm eigentlich schon etabliert war, in dem aber immer noch gesagt wurde, das wird sich gar nicht erst durchsetzen. Also das Thema Tonfilm oder wie es damals geheißen hat, Sprechfilm, das ist ohnehin in ein paar Jahren erledigt. So, das ist jetzt aber deshalb auch bemerkenswert, weil das ja genau dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe, von der Gestaltpsychologie her. Nämlich, eigentlich sollte man denken, der Film bietet als Tonfilm, als Farbfilm, gerade die Möglichkeit, verschiedenste Sinneseindrücke zu bündeln, ja, also eben Bild und Klang. Und genau das lehnt aber Arnheim ab und widerspricht damit selber einem Grundprinzip der Gestaltpsychologie, was er allerdings auch später als Widerspruch gesehen hat, gleichwohl er sich nie wirklich mit dem Tonfilm anfreunden konnte.
Ja, wenn wir jetzt den Rudolf Arnheim uns mal anschauen, wir haben es so oft gesagt, der ist nun über 100 Jahre alt geworden, dann war ja quasi sein ganzes Leben davon bestückt, dass quasi er immer wieder Theorien und Voraussagungen, die er über die technischen Innovationen der Zukunft gemacht hat und wie du gerade eben schon gesagt hast, über den Farbfilm und den Tonfilm quasi auch gesagt haben, dass die keine Zukunft haben. So war es ja quasi so, dass er seine Prophezeiung immer wieder relativieren musste, weil er immer am eigenen Leib erfahren musste, was die Technik und die technische Entwicklung in der Lage ist zu schaffen. Was denkst du denn, wird von seinen Theorien und von seinem Schaffen noch bleiben?
Also ich hoffe eine ganze Menge. Es ist Helmut Dietrichs, der in den letzten Jahren bei Surkamp verschiedene Bände mit Schriften von Arnheim nochmal herausgegeben hat. Die sind eigentlich noch überhaupt nicht wirklich erschlossen. Der Arnheim ist eigentlich nie wirklich rezipiert worden. Also das heißt, man müsste ihn überhaupt erstmal entdecken. Gleichzeitig, auch wenn man jetzt sagen kann, gut, er müsste eigentlich permanent seine Diagnosen revidiert haben. Er hat ein anderes Element, was ihn von allen Medientheorien, die eigentlich erst in den 50er Jahren oder späten 40er Jahren sich entwickeln, unterscheidet. Und dieses Element ist, dass er einen ganz emphatischen Bezug auf das Material hat. Also das heißt, wenn er von Medien redet, wenn er von Film redet, von Radio redet, von der Fotografie redet, dann redet er immer, also einerseits eben aus dieser gestaltpsychologischen Perspektive, andererseits aber immer aus einer Perspektive, wo es um die Materialität des jeweils spezifischen Mediums geht. Also wenn er von Bildern spricht, von der Leinwand spricht, von der Radiostimme spricht, dann sind das keine abstrakten Kategorien und auch keine Ideen oder keine irgendwie aufgelösten Träger, was Medium ja auch heißen kann, sondern das sind tatsächlich vorhandene physikalische Erscheinungen, mit denen der Mensch sich auseinandersetzen muss. Das führe ich jetzt deshalb aus, weil wir heute gewohnt sind, durch eine Medientheorie, das ist ja sehr in Mode, verschiedenste Universitäten haben das als Fachbereich auch, weil wir es eigentlich gewohnt sind, heute von einer Medientheorie auszugehen, die unter Medium eher was Geistiges versteht oder in irgendeiner Weise gerade davon ausgeht, dass Medium etwas ist, was unsere materielle Welt zunehmend auflöst.
Du hattest gerade davon gesprochen, dass die Hochschulen Medientheorie teilweise als Elemente von eigenen medienkommunikationswissenschaftlichen Studienrichtungen innehaben. Hast du da einen Einblick drin? Also natürlich hast du einen Einblick rein, denn du bist selber Dozent an der Uni, okay. Das hat sich dann gerade mir selbst erschlossen, aber was hast du für ein Gefühl, was da medientheoretisch gelehrt wird und ist es noch zeitgemäß? Passieren da Dinge, die für die Wissenschaft relevant sind oder ist das ein Reproduzieren von alten Inhalten? Denn ich kann persönlich von mir sprechen, ich bin selber ein Student dieser Wissenschaft und muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass da einfach nichts Neues passiert, zumindest hier in Halle.
Also ich will da nicht über Kollegen urteilen und das steht mir auch gar nicht zu. Man muss natürlich unterscheiden zwischen, obwohl diese Trennung gar nicht so scharf zu machen ist, zwischen einerseits den Universitätsfächern, also zwischen der fakultativen Verankerung eines Faches wie Medientheorie oder Media Studies oder wie man es auch immer nennen will, und auf der anderen Seite einer bestimmten auch akademischen Mode, sich mit Medien, was immer das dann auch sei, zu beschäftigen. Ich glaube, die Frage würde ich gerne so ein bisschen umdrehen oder der eine andere Wendung geben. Also das heißt, ich würde mich gerne fragen wollen, wieso gibt es überhaupt diesen enormen Boom der Medientheorie und was passiert eigentlich mit den Fächern, mit den theoretischen Ansätzen, die sich vorher, bevor es sowas wie Medientheorie als Fach gab, mit Medien beschäftigt haben. Was waren vorher eigentlich Medien? Und da kann man feststellen, es gibt eine Parallelentwicklung. Auf der einen Seite eben der Ausbau der Medienfächer, auf der anderen Seite der Rückbau von klassischen Fakultäten wie Philosophie und Soziologie. Also offensichtlich gehört Medientheorie oder die Beschäftigung mit Medien nicht mehr zur Gesellschaftstheorie im engeren Sinne. Von ihrem Ursprung her, also über, sagen wir mal jetzt Marshall McLuhan aus den 50er Jahren kommt, ist die Medientheorie ja eigentlich eher ein Kind, das ist auch sehr interessant, der Literaturwissenschaft. Ja, also kommt von einer Wissenschaft, deren alte Leitkunst die Literatur abgedankt hat und eben ersetzt wurde durch Bildmedien wie Film, Fotografie und dergleichen. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass da nichts wirklich Neues passiert, sagen wir mal seit Einführung des Fernsehens oder seit der vollständigen Etablierung des Kinos nach der großen Krise in den 60er und 70er Jahren, dann ist ja auch die Frage, sind das eigentlich theoretische Werkzeuge, die wirklich das liefern können, was man von einer Medientheorie erwartet? Und da glaube ich, sagen zu müssen, dass mit der Ausbreitung der Medientheorie gleichzeitig auch auf der einen Seite permanent, sagen wir mal, Räder neu erfunden werden. Also das heißt, ältere Bezüge auf klassische theoretische Modelle, Philosophie, auf Hegel, Marx, Kant und so weiter abgeschnitten werden. Und man dann immer glaubt, man hätte jetzt was völlig Neues entdeckt, wenn man sagt, Bilder haben einen eigenen evolutionären Prozess oder das gibt eine Bildwahrnehmung, die es vorher nicht gegeben hat. Das halte ich also für Unsinn. Auf der anderen Seite ist es eine allgemeine Tendenz, Phänomene auch zunehmend zu verengen. Also was ich damit sagen will, ist, vorher hatten wir es zu tun mit einer Gesellschaft, innerhalb dieser Gesellschaft gab es Kultur, innerhalb dieser Kultur gab es Medien, Fernsehen. Jetzt ist es so, dass dieser Prozess genau umgekehrt ist. Also das heißt, wir hatten das erst zu tun in den 60er, 70er Jahren bis zu den 90er Jahren mit einem sogenannten Cultural Turn, also alle gesellschaftlichen Phänomene wurden als Kultur verengt erklärt und aus dieser Kulturalisierung folgt jetzt eine Medialisierung. Das heißt, wenn sich der Medientheoretiker mit Gesellschaft beschäftigt, beschäftigt er sich mit Medien. Und da fällt natürlich sehr viel bei raus, zum Beispiel in welcher Weise Menschen in konkreten Produktionsverhältnissen stehen, was Menschen dabei fühlen, wie sie ihren Alltag organisieren um die Medien herum und dergleichen.
Ich fand das gerade sehr spannende Aspekte, die Sie gesagt haben, besonders in Bezug auf die neue Medienwissenschaft oder die gegenwärtige Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ich würde ja fast mal vielleicht im Institut nachfragen, ob wir Sie vielleicht nicht einfach mal einladen könnten, zumindest für ein Gastreferat, wenn nicht sogar für mehr. Und hätten Sie da Interesse daran, selbst hier in Halle mal was zu referieren?
Ja, das kann man machen. Aber man kann es auch selber machen. Ja, also auch das können wir von Arnheim lernen, um auf unser Ausgangsthema zurückzukommen. Ich glaube, das darf man auch nicht zu gering schätzen, um das nochmal zu sagen. Da ist jemand in den 20er, 30er Jahren, hat mit neuen Medien zu tun und versucht wirklich sozusagen ohne Voraussetzung, außer natürlich so theoretischen Ideen, an diese Phänomene ranzugehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was ad hand angekommen ist. Also ich würde das gerne machen. Die Einladung nehme ich jetzt also schon mal an. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es wichtig, sozusagen auch gerade gegen diesen Eindruck, dass da nichts Neues passiert, einen Strich zu ziehen und sich nochmal quasi von so einem Nullpunkt an mit den materiellen Voraussetzungen von Medien auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal bei sich selber zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich Fernsehe, wenn ich Radio höre, wenn ich Radio mache, was wir hier gerade machen, und davon ausgehend dann vielleicht Arnheim auch im 21. Jahrhundert aktualisierend wieder in die Debatte mit einzubeziehen.
Das hat auf jeden Fall sehr motivierende Worte, haben Sie hier gesprochen, dass quasi jeder in der Lage ist, Wissenschaft zu machen und auch anzufangen, Dinge für sich selbst zu thematisieren und vielleicht auch in seine eigenen Kreise zu tragen und dann vielleicht doch nicht nur abhängig zu sein von den Seminarangeboten der Universität, sondern vielleicht auch selber da sich mit Dingen zu beschäftigen.
Darf ich einen Satz, weil ich fast schon Schlusssatz hatte, aber ich will einen Satz sagen von Arnheim selber, der ist so wunderschön. Alles ja, klar. Da sagte Arnheim, wer den Film verbessern will, muss erst die Gesellschaftsordnung verbessern. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir von Arnheim als erstes lernen müssen und auch in der Medientheorie lernen müssen. Also tolle Medien sind das eine bessere Gesellschaft ist das andere.